Herzlich willkommen zu The Data Brothers.
Der Podcast mit Meinungen, Erfahrungen und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence. Mit Andreas Bebersdorf
und Markus Wegener.
Es ist wieder dieser Tage und bevor ich zu viel Musik mache, ich sitze hier wieder vor meinem PC und stelle fest, ich habe wieder einen netten Menschen um mich herum und wir haben wieder Themen, die uns immer wieder bewegen und wir haben komischerweise irgendwie immer gleichlaufende Themen, die uns gerade bewegen. Und bevor wir in das Thema einsteigen, möchte ich dich noch erstmal begrüßen. Hallo Markus, wie geht es dir?
Hallo Andreas, mir geht's sehr gut und ich will ja nicht unhöflich sein, wie geht's dir?
Ach, das ist nett, dass du das fragst. Aber ich kann nur eins sagen, kurz vorm Urlaub, mir geht's richtig gut. Und wie immer ist es so zu wenig Zeit, um alles noch zu besprechen. Aber dabei ist mir aufgefallen, ich merke, wie ich mit den Kollegen im Austausch bin. Und es ist wie immer, wie kann man Themen ansprechen? Wie kann man etwas angehen? Und da sind wir beide auf die Idee gekommen zu einem Thema. Und Markus, ich würde dir heute mal den Vortritt lassen, mal wieder. Versuch doch mal vorsichtig in das Thema einzuleiten und ich lasse mich dann gerne überraschen, was du denn da mitgebracht hast. Magst du anfangen?
Ja, ganz gerne sogar. Und zwar geht es um das Thema Wissen und im Prinzip, was habe ich eigentlich an Wissen und was kann ich an Wissen weitergeben oder was kann ich an Wissen ziehen von anderen Personen? Also wir sind immer in dem Rahmen der Wissensvermittlung und wir wissen ja auch selber, dass wir unser eigenes Wissen meistens unterschätzen und dass andere Leute dieses Wissen sehr hochschätzen und irgendwie auch an dieses Wissen rankommen möchten. Und wir hatten so ein Erlebnis bei der Daten-WG, da hatten wir eine Aftercon nach dem Event gemacht, wo wir keine Agenda vorgegeben haben und wollten eigentlich nur dafür sorgen, dass eben die Leute zusammenkommen und Sachen, die sie auf dem Event gesehen haben, ja, experimentell ausprobieren können, bei sich in ihre alltägliche Arbeit mit reinbringen können und dass sie die Gelegenheit haben, dass auch die entsprechenden Experten in Anführungszeichen da vor Ort sind. Was wir festgestellt haben, ist aber, dass auch die Teilnehmer untereinander sich viel mehr ausgetauscht haben. Und die Idee war eigentlich, das Ganze mal in ein weiteres Art Format zu überführen, wo man einfach immer mal wieder zusammenkommt ohne Agenda und ob man dann nicht sogar so eine Art Board macht, wo jemand sagen kann, ich suche etwas und ich habe folgende Expertise oder ich habe folgendes Wissen, so dass man da eben im Austausch kommen kann und immer wieder miteinander austauschen, weil etwas, was ich meine wahrzunehmen ist, dass gerade in kleineren Unternehmen der Punkt Datenbereich doch sehr, sehr klein ist und man immer wieder auf der Suche ist nach Möglichkeiten, um Erfahrungen oder Meinungen mit anderen Leuten auszutauschen. Und ich glaube, das ist ja auch die Rückmeldung, die wir immer mal wieder auf unsere Podcast-Folgen bekommen haben, dass es doch schon irgendwas Soziales ist und einfach mal zeigt, da gibt es zwei Leute, die teilen ihre Meinung und man kann gucken, wie ist denn eigentlich meine eigene Meinung dazu oder kriege ich jetzt eine neue Perspektive? Und ja, wie bewertet man eigentlich dieses Wissen? Weil wir vielleicht sagen, das ist eine ganz lockere Diskussion und ist vielleicht auch ein paar Grundlagen, die wir in unserer alltäglichen Arbeit haben. Und jemand anderes wertet das viel hochwertiger gegebenenfalls, weil er sagt, das war jetzt für mich eine neue Erkenntnis und hat mich einen Schritt weitergebracht. Hast du auch so das Gefühl oder erlebst du das sogar vielleicht unter den Kollegen? Weil das habe ich auch.
Ja, Markus, ich kann das quasi, was du von der Daten-WG hast, haben wir bei uns bei der Drive quasi in ähnlichen Kontext. Also du hast es ja auch schon ein paar Mal angesprochen. Wir haben auch ab und zu mal mit Kevin gesprochen, mit Ben. Wir haben auch den Ulrich schon drauf angetriggert oder auch mit dem Arthur gesprochen. Man merkt immer wieder, wir haben, ich nenne es jetzt mal Könige für Themen oder Königinnen. Kannst du dir quasi aussuchen, ist ja beides erlaubt. Entscheidend finde ich, man merkt immer wieder erst, wenn man mit den Kollegen spricht und feststellt, ja, guck mal, ich habe diese Schnittmenge, ich kümmere mich bei uns zum Beispiel viel um BI, Datenmodelle, ich habe einen Kollegen, der ist im Backend super stark oder ich habe sogar mehrere und dann haben wir bei uns natürlich noch die Überschneidung zu unserer Corporate Performance Management Mannschaft, nenne ich das mal, die haben ganz andere Themen, aber die haben auch andere Schwerpunkte, gehen anders an Themen ran und es fällt mir immer wieder auf, wenn man die Leute nicht kennt und nicht mit ihnen spricht, dann weiß man nicht, was der andere kann und wie ich ihn quasi optimal nutzen kann. Und das haben wir auch oft beim Kunden, so wie ihr es quasi auch in der Daten-WG habt. Wir sitzen dann beim Kunden, manchmal sogar mit Partnern, weil der Partner kann was weiß ich, SAP besonders gut. Wir kümmern uns um den Microsoft-Stack. Beides ist ja in Koexistenz erlaubt und auch manchmal gewünscht. Nicht immer, wissen wir ja auch. Aber das Coole ist, man merkt, was der andere und die anderen dann so mitbringen. Und ich habe für mich immer festgestellt, auch das, was wir beide über die Zeit jetzt an Wissen so angehäuft haben, was wir so haben, das ist nicht nutzlos, das ist nicht wertlos, sondern man merkt immer erst, wenn man mit Kollegen spricht, die neu in so ein Thema reinkommen, wie viel man eigentlich schon auf seinem Stapel hat und wie viel man so eigentlich im täglichen Gebrauch im Standard anwendet. Das merkst du ja selbst auch im privaten. Dinge, die machst du automatisch. Wenn deine Kinder dich etwas fragen, ja, das habe ich schon immer so gemacht, ich erkläre dir, wie es war. Warum, Papa, warum machst du denn das so? Also für mich immer logisch, weil ich habe es schon immer so gemacht, denn das hat man mir ja auch irgendwann mal beigebracht und gezeigt. Oder ich habe es gelesen oder ähnliches. Und im Beruflichen auch. Und das einzig Schwierige, finde ich, Markus, und das ist gut, dass ihr das auch so macht, dieser Austausch. Was kann der Kollege, die Kollegin besonders gut? Wo kann ich mir quasi Expertise holen? Hatte ich gerade gestern erst wieder jemanden, der sagte, REST, API Call, Power BI, wie machen wir das dann am besten und am coolsten? Und rein zufällig habe ich mir einen Kollegen dazu geholt, der war da total fit drin. Ich wusste, dass es geht, ich habe es aber noch nie gemacht. Und das war total toll, wie dieser Austausch danach auch weitergeht. Jetzt habe ich diese beiden Kollegen, der mich gefragt hatte, verknüpft mit dem, der es kann. Und Markus, das ist wie bei allen, plötzlich bewegen sich auch hinter dir noch Dinge und gehen weiter. Du musst gar nicht mehr dabei sein. Das läuft von ganz alleine. Und dieser Austausch, das, was ich kenne es noch aus früheren Zeiten, viele Kollegen haben dann gesagt so, ich zeig dir mal was, aber ich gebe dir nichts. Also haben das immer festgehalten, dieses Wissen, und immer so gefühlt Angst davor, etwas weiterzugeben, weil sie sind ja quasi der Owner für ein breites Wissen und werden dann aber auch immer gebraucht. Und ich habe für mich persönlich festgestellt, lieber das Wissen teilen, weil am Ende kann es ja sein, dass der Kollege, die Kollegin eine viel bessere Idee hat, wie man es vielleicht anders machen kann. Und auch davon kann ich nur lernen. Und manchmal stelle ich halt einfach fest, da ist man schon echt in Strukturen eingefahren. Und wenn der ein oder andere coole Ideen hat, schadet nicht und man übernimmt gewisse Dinge für sich. Und tatsächlich wird das Ganze dadurch runder, besser. Das Einzige, was ich bei uns oder wahrscheinlich bei vielen auch mal wieder feststelle, dieses, was kann der andere, was kann er nicht, wo ist der stark, wo setze ich ihn ein? So eine, ich kenne das von früher, wir hatten bei anderen Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, so eine Art Wissensdatenbank. Da konnte dann jeder einkippen, was kann er, oder andere nannten das dann früher auch sowas wie eine Skill-Matrix. Dann haben sich schlaue Köpfe hingesetzt, dann gibt es eine riesen Excel-Sheets, kennst du auch noch. Wer kann denn was und wo ist er besonders gut? Und du hast dann so eine Art Selbsteinschätzung gegeben, wo du dann wirklich gut drin bist. Ich fand, war mein Mega-Aufwand und wird immer gut gestartet und dieses Nachpflegen, dass du neues Wissen, was du hast, damit einbringst und in dieses Excel-Sheet nachpflegst, das ging dann irgendwie immer so ein bisschen unter. Weißt du, es ist so eine Datei, die, ja, hier liegt noch irgendwo was und die war mal benutzt worden. Und wenn du dann raufschaust, ist das schon wieder mal ein Jahr her, aber hast du in dem einen Jahr nichts gemacht, konnte ich mir immer nicht so recht vorstellen. Also hast du lieber die Kollegen im Rundmail oder jetzt heute Teams immer gefragt, wer hat denn mal hier Erfahrung, kann mir dabei helfen? Hast du ähnlich gute Erfahrungen mit solchen Werkzeugen gesammelt?
Also Skill Matrix, ganz, ganz schlimm. Besonders, weil wenn ich auf meine Vergangenheit zurückgucke und überlege, was für eine Art Script-Kiddy ich war und mit was für Technologien ich schon mitgearbeitet habe und Erfahrungen gesammelt habe, mich aber dann nicht als Professional sehen würde. Aber wenn jemand ganz neu startet, könnte man sich drüber austauschen. Also das ist ja so ein Punkt, ne? Wenn jemand so eine Liste auflegt, bei uns damals zum Beispiel auch im ERP-Bereich, dann waren natürlich solche Sachen viel wichtiger wie die einzelnen, also für den Anbieter des ERP-Systems häufig mehr die Module innerhalb des ERP-Systems wichtiger. Bei Power BI war dann irgendwie der Punkt, wo jemand gesagt hat, okay, Power BI kann ich. Ne, da, aber da hast du dann im Unternehmen solche Einheiten gehabt, wie wir, die dann Power BI angekreuzt haben. Und jeder Azubi, der einmal eine Power BI Dashboard in der Day-Schulung gemacht hat, hat auch als Expertise Power BI angekreuzt. Also dementsprechend war dann auch die Frage, wie weit geht das denn? Und wenn du dann anfängst, Power BI zu zerlegen und dir irgendwelche Services und so weiter aufzulösen, also Analyse-Services, Power Query und so weiter, wenn du dann sagtest, okay, Power Query gibt's auch in Excel und so weiter, das wurde dann riesengroß und damit warst du dann nachher wirklich an der Frage, was nützt mir eigentlich dieses entweder detaillierte Auflisten, dann weiß ich wirklich jeden Skill und müsste dann aber vielleicht auch nochmal bewerten, wie ist denn mein Reifegrad innerhalb des Skills. Und das andere wäre für so einen groben Überblick, ja, da fühlt es sich komisch an, wenn du wirklich so eine, wenn du nur das nimmst, wo du deinen dein ganz tiefes Wissen drin hast, dann hast du da nur einen Punkt stehen und dann gibt's jemand, der sagt, ich kenne alle Module der Produktion und macht da 10 Haken drin. Also das ist irgendwie ganz, ganz komisch. Was ich auch gemerkt habe, das ist häufig dann, wenn wir mit Kunden oder so im Gespräch sind und zum Beispiel typischer Fall machen wir, glaube ich, oder machen viele gerne, ist diese Fehleranalyse oder wenn jemand sagt, das kann nicht stimmen. Und wie man dann selber an die Analyse dran geht und wie tief man einsteigt oder wie oberflächlich man erstmal eine Grundverständnis dazu schafft. Da fragen auch manche Leute, warum fängst du gerade da an? Aber das ist irgendwie so eine Gefühlssache. Das kann ich gar nicht mal groß einschätzen. Da sage ich manchmal so, okay, ich will jetzt erstmal gucken, in welchem Segment das Problem ist, um dann zum Beispiel nur mal einen kleineren Datenset zu haben und dann gehe ich erst in die Detailanalyse. Ich werde jetzt nicht erst schon auf Feldebene analysieren, sondern ich will erstmal überhaupt verstehen, über welche Größe besprechen wir hier entsprechend mit dem Problem. Und was ich selber auch noch feststelle ist, ich habe über meine, ich kann gar nicht mal den Zeithorizont sagen, so Schwankungen, an welchen Themen ich mich mehr mit beschäftige und mehr wieder fit mache. Also ich habe manchmal so sehr technische Themen, dann bin ich wieder ganz gern mit Programmiersprachen und so weiter unterwegs. Das nächste Mal ist aber eher wieder im Bereich Soft Skills, wo ich sage, ey, ich habe die letzten Wochen nichts gemacht und dann merke ich plötzlich, doch, du hast ganz viel gelesen, hast versucht, deine eigene Arbeit in irgendeiner Form zu optimieren, um einfach auch gegebenenfalls den Umgang mit Menschen zu üben. Und der letzte Punkt, den hole ich noch ein. Ich hatte vor kurzem ein Klassentreffen gemacht von meiner Realschulklasse. Nach 25 Jahren haben wir uns da wieder getroffen und ich habe eine Kollegin oder damals Klassenkameradin wieder getroffen und mich unterhalten und die sagte, und das brachte mich so an den Punkt, man kann die Leute nicht immer gleich behandeln. Sie sagt, sie ist PR-Leitung, macht sie aktuell im Einzelhandel und hat da verschiedenste Mitarbeiter und sie kann halt nicht das Gleiche von allen Mitarbeitern verlangen. Einfach, weil ein junger Mitarbeiter kann die Regale, also Paletten wuchten und die Regale bestücken, viel, viel schneller als ein lang gedienter Mitarbeiter, der ja schon älter gekommen ist und sich nicht mehr so mobil bewegen kann und nicht mehr so das Tempo halten kann. Was sie aber selber festgestellt hatte bei einer von diesen Kolleginnen zum Beispiel, war, dass die so gut mit den Kunden umgeht und hat diese Erfahrung und jeder Kunde, der mit der zu tun hat, geht dann glücklich aus dem Laden und hat das, was er brauchte. Also hat das gut gemacht. Sie selber sagt aber von sich als Typ, ach ey, diese Kunden, dieser Kundenkontakt ist gar nicht das, was mir so liegt. Ich mache lieber die organisatorischen Sachen und auch meinetwegen mal die Regale bestücken. Aber den Kundenkontakt, den will ich gar nicht so stark haben. Und dass man dann doch wieder als Team guckt, wo sind wieder die Stärken, wo ist das Wissen und sich auch so in deiner Arbeit aufpositioniert, dass man sagt, okay, wenn du mir die Kunden vom Leib hältst oder den Kundenkontakt machst, das Austauschen über das alltägliche Quatschen, dann gucke ich dafür, dass die Regale voll sind und am Ende haben wir alle Kunden, die zufrieden aus dem Laden gehen und Regale, die voll sind und dass man eben auch da wieder sehen muss, der eine kann das eine besser, das andere kann das andere besser und zusammen hat man dann doch die beste Option, als wenn man versucht, alle alles machen zu lassen. Ja. Was hast du dazu zu ergänzen?
Da gab es so viele Pickpoints. Ich muss tatsächlich sagen, ich stelle immer wieder fest, früher habe ich mich immer gefragt, als ich noch in dieser Phase war, ich war ja dann der Neue, der Junge in diesem Team. Wir hatten hier altgediente Haudegen, die wussten schon in etwa, wie handelt man einen Kunden und Andreas ist gar nicht so schlimm. Dieses, was man dort an manchmal Unbekümmertheit mitgenommen hat von den Kollegen, wie man damit umgeht, auch wenn der Kunde mal eine Kritik äußert, wer mit wem spricht, gibt ja auch unterschiedliche Gesprächsebenen. Man kann da wirklich viel mitnehmen und das, was man über die Jahre mitgenommen hat, ich merke jetzt in den Jahren, wo ich das alles schon so lange mache, wie viel ich von diesem, was man mir mit auf den Weg gegeben hat, und da war Cupid ein wirklich toller Wegbegleiter, habe ich viele tolle Kollegen gehabt, da merkt man erst, was man da mitbekommen hat und was man selber auch ein wenig verinnerlicht, was man ja schon, wenn du so willst, als man aufgewachsen ist, auch von den Eltern übernommen hat. Und so habe ich es von Kollegen. Und ich merke das immer wieder, dass ich so gewisse Kollegen, die vermisse ich wirklich ganz stark. Und da möchte ich mal einen Kollegen erwähnen, ich werde es gleich auch sagen, mit dem habe ich früher im Projekt einen Pre-Sales gemacht. Und das war ein blindes Verständnis, wenn du dann wirklich einen 4-Stunden-Workshop hast. Und du weißt, Markus, 4 Stunden, wenn du die ganze Zeit immer redest, ist es irgendwann auch ermüdend. Und wir haben es wirklich wir haben so lange zusammengearbeitet, wir haben uns blind verstanden, wann der andere dann übernimmt, wenn es auch natürlich unterschiedliche Themen sind. Du weißt, je mehr Backend, da hast du mehr Frontend. Der eine hat den einen Kunden, den er besser versteht, der andere hat den Kollegen XY. Wir haben uns blind verstanden, wann der andere die Stafette, ohne dass man Signale gibt, miteinander übernimmt. Also war wirklich blind und ich kann nur sagen, in diesem Sinne möchte ich mal den Henning grüßen, falls er das hier hört. Da arbeitet er jetzt beim anderen Arbeitgeber, aber das war wirklich fantastisch, weil das hat funktioniert, ohne dass wir miteinander gesprochen haben, einfach blind. Und natürlich haben wir die Augen dabei nicht zugemacht, wir haben ja weitergesprochen, aber das war etwas, wo ich sagen würde, das ist das, was man heute ja auch noch vermittelt. Und du arbeitest heute ja nicht mehr vor Ort, sondern viel remote. Also diese Arbeitsweise hat sich geändert, aber man merkt, dass dieses, die Leute sehen, Kamera ist an, finde ich, ist total hilfreich. Und ich finde immer dieses Konstruktive, das hört sich jetzt ein bisschen, ne, so übertrieben an, aber dieses konstruktive Kritik, das heißt nicht, du machst alles nieder, da gab es auch Kollegen, die das immer gern gemacht haben, erstmal das Haar in der Suppe suchen. Nee, wie kann man das jetzt denn verbessern, wenn wir zusammenarbeiten? Denn ich habe dir etwas gesagt, du hast etwas gemacht, du hast es natürlich anders verstanden, als ich es gemeint habe. Also habe ich es dir nicht gut genug erklärt, was ich eigentlich von dir erwartet habe. Also auch das Thema Erwartungshaltung war früher immer ein Thema, das muss man wirklich üben, denn hast du alles erzählt, ist es das, wenn wir auseinandergehen, dass der Kollege, die Kollegin weiß, was willst du eigentlich von demjenigen, macht er das dann so, wie du es erwartest, oder musst du nachjustieren? Und deswegen finde ich so dieses, lieber kleine Schritte, kleine Themen, um erstmal miteinander zu lernen, wie meint es denn der Andreas oder der Markus, dass man den Gegenüber versteht, denn manchmal sage ich etwas und ich denke mir noch drei Dinge, die ich mir eigentlich meine, die kann ich ja erwarten. Ja, ich sollte es auch aussprechen, also tue ich's. Und da komme ich zum Punkt, wir bei uns haben so ein, nenn es Mentorenprogramm. Das heißt, du suchst dir jemanden, den du glaubst, der dich dabei unterstützt, so dich weiterzuentwickeln, sei es fachlich, sei es im Bereich Social, also wie gehst du mit Kunden um, wie sprichst du mit Kollegen, wo hast du Probleme, du brauchst so eine Art Sparingspartner und wir nennen das halt Mentor. Und da hat wirklich jeder von uns, auch in der höheren Ebene, hat halt einen Mentor und du bist dann halt der Mentee. Was ich total krass finde, so wie wir es machen, wenn du dich ein bisschen austauscht mit dem Kollegen, mit der Kollegin, dass du ganz andere Sichtweisen bekommst, wie auch manchmal Themen anzugehen sind oder wie du etwas verstanden hast. Und ich merke, wie sich so Paarungen bilden, was du vorhin ansprachst. Wer spricht mit wem? Wie entwickelt sich ein Thema weiter? Und dann merkt man plötzlich, du durftest dir bei uns frei wählen. Wen möchtest du denn? Du darfst das wählen. Der andere muss natürlich dazu stimmen, wie sich plötzlich da so Gruppen, Themen, Inseln und Ähnliches bilden. Teilweise, weil der Kollege sagt, ich kenne mich damit nicht aus. Also ich will es lernen, also hole ich mir den entsprechenden Kollegen und die Kollegin. Das heißt, man merkt, wie sich das Ganze immer mehr vernetzt. Und das ist doch eigentlich das, was wir wollen. Wir wollen ja in den Austausch gemeinsam, damit wir, wenn wir beim Kunden sind, sagen können, ah, Moment, da weiß ich, wen ich dazu sprechen kann, weil du musst nicht mehr alles wissen, Markus. Und das war früher schon so. Und früher habe ich viele Kollegen gehabt, die haben sich immer nicht getraut zu sagen, nein, weiß ich gerade nicht. Damit hatte ich für mich persönlich immer kein Problem. Wenn ich es nicht weiß, Markus, sollte ich das auch sagen. Denn sonst erwartet der Kunde ja, dass du das auch so lösen kannst. Und da gibt es heute in der Technikwelt, weißt du auch, wir haben noch die wirklich harte Programmierung kennengelernt. Da hat sich heute schon so viel getan. Und ich kann auch nur sagen, wir haben bei uns ein Team, das kümmert sich um das ganze Thema KI, AI, also alles, was man da machen kann, sowohl mit Daten als auch mit Programmierung. Und da hat sich so viel getan und diese ganze künstliche Intelligenz unterstützt mich bei meiner Arbeit so gut. Aber ich muss wissen, wo halt auch da die Grenzen sind. Das heißt, für mich ist das immer so ein, das ist nicht ein Gegenpart, sondern das ist ein Mit. Und ich weiß nicht, hast du da ähnliche Erfahrungen auch mit Kollegen und naja, heute halt mit KI gesammelt oder?
Also KI ist gerade ganz krass, also auch für mich selber. Ich komme noch nicht hinterher, ist alles wirklich zu verproben und zu testen. Und war jetzt letztens, ich hatte mich mit Ulrich ausgetauscht und über eine Idee und so weiter und bin dann an mein Handy gegangen, habe mein ChatGPT genommen und habe denen die Idee einfach beschrieben und habe dann auch gesagt, was ich codetechnisch haben wollte. Und er fing dann auch schon so in die Richtung an oder habe auch erstmal Machbarkeitssachen abgeprüft, die ich sonst immer selber gesucht hätte. Habe ich gefragt, wie sieht das aus? Funktioniert das? Wo sind da die Fallstricke? Da hat auch die KI wieder gut zurückgeliefert, hat dann immer wieder das Projekt erweitert und es war schon erstaunlich oder irgendwie ganz cool, so da zu sitzen und zu sehen, dass so ein paar Sachen funktionieren. Was ich eben aber nicht machen konnte am Handy, war diesen Code dann wirklich verproben. Das heißt, wir haben zusammen ein entsprechendes Projekt erstmal abgeschlossen. Ich konnte irgendwie im Nachhinein noch nicht die ZIP-Datei runterladen, aber die Code-Files sind da. Muss ich alles mal zusammensetzen. Ich habe auch schon gesehen, ein paar Sachen waren anders umgesetzt, als ich es erwartet habe. Ich hatte ihm auch Code-Samples gegeben von einem Projekt, was ich vorher mal gemacht habe. Davon hat er nicht ganz so viel mit aufgegriffen, hat mich aber gelobt. Danke. Also da bin ich manchmal habe ich so das Gefühl, er ist ein bisschen überspitzt freundlich. Das ist so wie so jemand, der sich nicht traut zu sagen, dass etwas schlecht ist oder dass er was besser machen würde, sondern bedankt sich immer für sehr, sehr viel positiven Input. Da sind mir die Leute doch viel wichtiger, Menschen, und ich freue mich auch über Menschen, wo wir es in so einem Vertrauensverhältnis kommen, dass wir wirklich offen reden können. Und das ist sehr, sehr schwer, tatsächlich auch zu sehen, was ist so ein bisschen Necken, was ist so ein bisschen Spaß und ab wann wird es wirklich so, dass der andere es persönlich nimmt. Das ist auch wieder so schwierig. Auch in dem Bereich ist es, was ich jetzt letztens gesehen habe, auch im Rahmen von Postings und so weiter, das Thema mit der Führungsebene. Natürlich ist es schwer, wenn du jemanden hast, der dir irgendwie vorgesetzt ist und du das Gefühl hast, diese Hierarchiestufe, du kannst sie nicht außer Acht lassen. Die spielt immer wieder ein bisschen mit hinein und da willst du halt nicht eine Verstimmung haben, wie du vielleicht sagst, okay, wenn wir nur Kollegen sind, dann gehen wir mal ein paar Tage auseinander, lassen die Gemüter beruhigen und dann versuchen wir es wieder. Wenn du eben im Hinterkopf haben musst, dass gerade dein Vorgesetzten missstimmt hast oder so und sich andere Sachen darauf irgendwie schlechter auswirken würden, würde ich kritischer sehen. Also ich glaube, es ist immer gut auf oder einfacher mit auf gleicher Ebene und deswegen auch vielleicht auch bei der Daten-WG, wenn die aus einer ganz anderen Company kommen oder so, dann kannst du auch, also da bist du anders unterwegs, vielleicht bist du auch weniger unhöflich, weil du erstmal sagst, okay, die Person ist dir fremd, damit bist du vielleicht ein bisschen freundlicher oder so, aber du hast auch keinen Punkt, wo du sagen musst, okay, du musst jetzt die nächsten x Jahre Tag für Tag mit dem Kollegen zusammenarbeiten und bist vielleicht doch an anderer Stelle wieder ein bisschen ehrlicher und sagst, nee, das würde ich wirklich anders machen, weil ich sehe das so und so. Also da sind so diese zwischenmenschlichen Sachen, sehe ich schwierig. Und das andere, was du eben angesprochen hast, ist das Thema mit dem Coaching. Auch etwas, was mir immer wieder gefühlt fast auf die Füße fällt, in den Köpfen ist irgendwie dieses Altersthema. Also wenn ich jetzt mal bei uns in die Firma reingucke, kann ich dir gar nicht mal immer so genau sagen, wer jetzt älter, jünger oder in irgendeinem Bereich ist, was ja aber auch wieder Quatsch ist, wenn es um Berufserfahrung oder Wissenserfahrung gibt, da können ja Leute, die das Thema vielleicht, also die jung sind, aber das Thema schon lange machen, viel mehr Erfahrung haben als ich, der vielleicht viel Lebenserfahrung hat, aber dann nur in bestimmten Bereichen und für mich sind ja ganz andere Themen vielleicht relevanter und ich könnte dann auch vom jungen Kollegen gut gecoacht werden, aber irgendwie denkt man immer, wenn man so, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich dieses Schuldenken, wo du im Regelfall ein älterer Lehrer steht vor einer jungen Klasse und bringt den die Welt bei und das Wissen bei. Und deswegen möchte man auch immer jemanden haben, der schon Lebenserfahrung hat, der etwas reflektiert hat, der es nicht unbedingt vielleicht zum ersten Mal macht und geht eigentlich mit her, wenn man für etwas Zeit aufgebraucht hat, muss auch Lebenszeit dahin gegangen sein. Wobei der Kai sagt ja durchaus, 10 Beraterjahre oder nee, 1 Beraterjahr sind wie normale 10 Jahre im Konzern. Auch dahin, du kriegst viel mehr Stimulation und Input als Berater, hast aber vielleicht andere Sachen verpasst, die es dann doch im Konzern wieder mehr eine Rolle spielen. Also ich kann es wirklich nicht beurteilen und finde das immer sehr, sehr schwer. Deswegen, was ist denn bei euch so, wenn du mal rückblickst auf dieses Coaching und Menti-Programm, wo, wie gesagt, ich finde immer, das hat immer sowas, der eine ist der Allwissende, der andere ist derjenige, der was aufnehmen will in dieser Struktur. Ich mag es eigentlich tatsächlich in so einer kollegialen Runde zusammenzukommen, wo jetzt erstmal alle gleichwertig reingehen und man sich das irgendwie so aus dem Gespräch heraus entwickelt oder so. Aber was ist so deine Erfahrung? Hat jeder einen älteren Coach oder sind da tatsächlich welche bei, die sich einen Junior genommen haben, in Anführungszeichen?
Das ist tatsächlich genau nicht so, wie du denkst, sondern stell es dir wirklich so vor, wie auf gleicher Ebene Gesprächspartner. Natürlich entscheidet sich jeder anders, wen er dazu nimmt. Der eine nimmt sogar tatsächlich, wir haben einen Kollegen, der hat einen jüngeren Kollegen genommen, um halt ein anderes Thema zu adressieren. Und du musst es dir ein bisschen anders vorstellen. Du hast quasi jemanden, der ist dein Ansprechpartner, das ist dein Sparingspartner, mit dem du sprichst. Der muss aber nicht alle Themen ownen. Das heißt, du hast einen Partner, mit dem du alles besprichst, hast aber vielleicht noch andere Coaches, die dich, was weiß ich, zum Thema Databricks, Power BI, Fabric oder Tagetik oder was auch immer mehr coachen. Der eine ist mehr der ETL-Papst, der andere ist eher im Reporting. Du holst dir dann die entsprechenden Leute, die ein Thema ownen, noch dazu. Das andere ist, wenn du so willst, eher dein Sparingspartner. Wie kannst du dich weiterentwickeln und welche Themen möchtest du angehen? Das heißt, es muss nicht alles der eine lösen. Es kann durchaus unterschiedlich sein. Und was ich an diesem Thema gut finde, es ist nicht steif, wenn du also nach einem Jahr feststellst, Mensch, Markus, wir beide, wir verstehen uns zwar gut, aber wir sind zu ähnlich und ich brauche jemand anders als Sparingspartner, dann ändern wir das. Und das ist für alle Seiten manchmal hart, Markus, aber wir müssen alle lernen, dass man Dinge auch ändern kann. Also trenne das, was nicht funktioniert und bringe das zusammen, was besser klappt. Und lieber schnell ändern, als lange damit leben und feststellen, das funktioniert nicht. Und ich hatte damals auch einen Vertriebler beim Arbeitgeber, der immer gesagt hat, ich entscheide mich heute, dass wir beide etwas gemeinsam machen. Wenn ich morgen feststelle, Andreas, ich habe einen Fehler gemacht, dann korrigiere ich den Fehler und gebe dir einen entweder anderen Hinweis oder sage dir, Mensch, das können wir so nicht machen. Aber dieser Fehler, diese Fehlerkultur, das ist das, was in Deutschland wirklich mega schwer ist, die muss man auch einfach mal zugeben und hinnehmen. Und ein Fehler ist ja nichts Schlimmes. Nur, ich weiß, viele Kollegen sagen, aus Fehlern kann man nur lernen. Und das gilt tatsächlich so. Nur, bei uns passiert ja nichts Schlimmes, wenn mal eine Zeile Code nicht funktioniert, dann korrigierst du das, passt das an. Vielleicht ist ja auch inhaltlich was Neues hinzugekommen. Also auch da wieder, man muss dabei lernen, dass man sowas auch mal akzeptiert, dass man nicht immer perfekt die Lösung abliefert, weil man vielleicht auch nicht alles wusste. Vielleicht haben sich Rahmenparameter geändert. Und du weißt selbst, Markus, nimm nur das Beispiel Gesetzesvorgaben. Ändern sich ja auch. Also hast du das Thema Governance ist ja auch immer wieder ein Thema. Da ändert sich ja auch permanent was. Und es gibt Kollegen, die lieben das Thema Governance. Ich finde das eher den muss man mitmachen. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ein anderer das Thema Governance übernimmt, weil es so cool finde ich das nicht. Aber es ist halt ein Thema, was immer mit dabei ist. Also, und das, wo du sagtest, mit dem Kai, habe ich bei den Kollegen auch. Es gibt Kollegen, die möchten in Konzernen, weil sie einfach mal die Struktur kennenlernen wollen. Oder wollen wir nennen das dann ja immer, dass er dann quasi in die Linie geht. Gibt auch Kollegen, die sagen, Mensch, Beraterleben, ach, das ist mir alles zu flexibel. Ich möchte einfach auch mal morgen wissen, was ich übermorgen schon hätte erledigen müssen. In klarer Struktur, klare Strukturvorgaben. Und ich habe halt immer einen Workflow, mit wem darf ich sprechen, mit wem nicht. Denn auch das ist ja in Konzernen meist immer etwas, wo du kannst nicht einfach an deinem Chef vorbei mit dem nächsthöheren sprechen. Es gibt halt klare Hierarchien. Und das ist bei uns halt auch so ein Thema. Wir haben wirklich flache Hierarchien und es funktioniert auch wirklich gut. Es ist halt immer nur eine Frage, wie groß darfst du werden, dass diese Struktur nicht irgendwann hinderlich ist, weil nur frei ist natürlich auch immer schwierig. Also wie viel Vorgaben machst du? Markus, und da sind wir wieder bei dem Hauptthema. Du merkst schon, Vorgaben ist genauso wie auch bei deinen Projekten, bei deinen Entwicklungen. Du musst natürlich irgendwelche Vorgaben haben, weil jeder muss ja wissen, was er von dem anderen erwarten kann. Was wollen wir gemeinsam erreichen? Und im Prinzip, wenn wir uns nicht Richtung Standards bewegen, wo wir gemeinsam sagen, das sind unsere Richtlinien, nach denen wir uns bewegen wollen. Das ist sowohl im sozialen Bereich als auch im technischen und fachlichen. Du hast immer wieder solche Themen. Und wir merken ja selbst, wir können nicht alles selber machen. Also auch Themen, die wir bei uns nicht selber adressieren, dann holen wir uns die Experten dazu. Also haben wir auch viele Partnerfirmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und da tauschen wir uns wirklich gut aus. Und ich muss feststellen, andere machen es komplett anders. Ja, jeder Haushalt ist da auch anders. Und ich finde es immer total spannend, wie viel man daraus lernen kann, wenn man anderen auch mal zuhört, zusieht und sich mal zeigen lässt. Und das ist bei eurer Daten-WG ja ein ähnliches Thema. Wie macht es denn der andere? Wie geht der Kunden an? Wie löst er ein Problem? Ich finde es total interessant zu sehen, wie unterschiedlich ein Lösungsansatz sein kann. Und ich habe es gerade dieser Tage wieder gehabt. Weiß ja, wir haben das Thema Alter. Ich habe mir was gedacht. Die Kollegen haben etwas gemacht. Ich war total überrascht, wie sie das Thema angegangen sind. Auf die Idee wäre ich gar nicht so gekommen, weil ich es ganz anders gemacht hätte. Ich hatte schon meinen Bauplan im Kopf und die haben es das erste Mal gemacht, aber komplett anders. Und das ist ja nicht falsch. Wenn dann am Ende dieselbe Lösung rauskommt oder eine bessere oder sonst was, habe ich damit überhaupt kein Problem. Ich bin halt immer nur derjenige, der sagt, gerne in unseren bewegten Strukturen, dass wir Standards haben, dass es nicht immer jedes Mal anders ist und Ich kann den ganzen Tag nur Namenskonventionen den ganzen Tag runterbeten. Ich würde mich freuen, wenn sich das jeder verinnerlicht, weil das hilft total. Aber auch da bin ich lernfähig. Wenn es nicht anders geht, muss ich mit dem leben, was man mir vorstellt und vorgibt. Also insofern ist auch beim Kunden ist total spannend. Wir haben gerade eine spannende Kundensituation. Der macht das komplett anders, der Kunde. Und da arbeiten die Bereiche auch miteinander, gegeneinander, füreinander. Es ist alles total spannend, wie auch beim Kunden die Vernetzung sind. Man merkt das in den Meetings. Also du hast dieses Spiel miteinander immer wieder. Und wie ist diese Wissensvermittlung, Wissensverteilung? Ich habe es sogar schon mal im Konzern gehabt. Da waren wir in einem Teilbereich. Dann haben wir ein Meeting mit allen Teilbereichen gemacht. Und dann stellte man plötzlich fest, die haben noch nie miteinander geredet, was der andere macht. Und dann haben sie sich plötzlich ausgetauscht und haben festgestellt, Mensch, da kann man ja richtig viel gemeinsam machen, weil ihr habt es schon gemacht, wir wollen das noch. Also dieser Austausch auch innerhalb eines Konzerns über ein, wenn du so willst, Beratungshaus, ist mega spannend, dass es da noch so viele Fallstricke geben kann. Hast du da ähnliche Erfahrungen? Du schmunzelst schon.
Ja, der erste Punkt, oder der letzte Punkt im Prinzip, den du da angesprochen hast, mit, dass du zur Beratung in einem Unternehmen kommst, weil die sagen, wir haben ein Problem und du sitzt in dem Besprechungsraum und die andere Abteilung sagt, wir haben das Problem doch schon längst gelöst. Warum greift ihr da noch nicht drauf zurück oder zurück? Merkst du da plötzlich, oh, die Kommunikation, das war aber auch für uns sehr, sehr schmerzlich, weil du wirklich gemerkt hast, die haben wirklich null kommuniziert und du dich wirklich fragtest, wie kann das überhaupt funktionieren? Warum macht hier jeder nur sein eigenes Ding und es gibt irgendwie keiner, der darüber vermittelt oder so? Also selbst, ich meine, wäre ja okay, wenn jede Abteilung ihr eigenes Ding macht, aber da muss sie irgendwie eine Struktur entwickeln, die darüber owned und dann eben dafür sorgt, dass wenn eine Abteilung mit ihrem Output fertig ist oder so, dass es dann eben übergeben wird. Die dürfen ja ruhig alle selber machen, aber irgendjemand muss ja da zwischen die Brücken schaffen. Und das andere, was mich jetzt aber jetzt, ich habe noch einen dritten Punkt, aber trotzdem, den will ich jetzt erst von dir beantwortet haben, ist das Thema, wir mit den Coaching ist alles klar, aber ich habe bei den Abteilungsleiter Dein Liebe mal für mich mitgenommen, dass eine große Aufgabe ja auch darin besteht, den Raum des Lernens zu schaffen. Wie macht ihr das denn? Weil wir wären ja jetzt so, dass wir sagen, die Daten-WG, wir machen ein Event und dieses Event schafft den Raum und die Teilnehmer, die da hinkommen, können jetzt sich aus ihrer Arbeitswelt förmlich einmal abkapseln, haben sich wirklich den Termin geblockt und sagen, wir sind bei der Daten-WG, bei dem an diesem einen Tag und an diesem einen Tag habe ich vor, gewisse Sachen auszuprobieren, neue Inputs zu bekommen, etwas zu lernen. Wenn ich in so ein Coaching-Programm drin stecke und würde jetzt erstmal oder einen Mentor habe, da muss man ja auch irgendwie diesen Raum schaffen. Und wer hat diesen Raum denn geschaffen? Oder müssen Sie den selber schaffen? Was ist denn bei euch da so?
Also, ja, also tatsächlich, Markus, es ist ganz simpel. Wir nennen das bei uns Weiterbildungstag und der ist nicht an einem festen Tag, sondern du passt das natürlich zu deiner Situation an, wie auch die Kollegen, mit denen du das dann gemeinsam arbeitest. Das heißt, wir machen Workshops. Wir haben jetzt zum Beispiel während meiner Urlaubszeit gibt es auch einen Workshop, wo sich die Kollegen dann gemeinsam treffen. Da räumen wir wirklich sogar auch in unserer Ressourcenplanung Zeit für einen, dass du sie die nehmen kannst. Und es wird sogar darauf geachtet, dass du es auch machst. Und wichtig ist nicht, dass du aufschreibst, dass du es machst und machst ganz was anderes. Wäre schön, wenn du es auch wirklich einhältst, weil du sollst dich ja weiterentwickeln können und austauschen. Dementsprechend, das ist so ein bisschen wie Crowd. Es entwickelt sich von ganz alleine, die tauschen sich aus, finden sich in Gruppen und dann wird natürlich gefragt, wer möchte daran noch teilnehmen, wer hat daran Interesse. Weil es gibt ja auch durchaus Themen, wo du dann sagst, oh, das ist nicht so ganz meins, da halte ich mich raus. Ich finde es aber total spannend, wenn man dann diese Austauschrunden sieht, wie sich das Ganze entwickelt und was daraus entsteht. Und da entstehen manchmal tolle Ideen und das geht dann auch immer weiter. Ne? Und das wird tatsächlich von unseren Kollegen und Kolleginnen auch nachgehalten, denn also wir haben unsere HR-Abteilung, die achtet schon darauf, dass du das dann auch wirklich machst. Dass sie dann gucken, Mensch, wie läuft's denn? Wie kommst du voran? Und es ist wirklich ein freies Arbeiten. Du kannst dich entscheiden. Natürlich musst du immer ein bisschen schauen, wie es zur Kundensituation passt, aber wenn du dich nicht für überplanst mit deinem Kundentermin, hast du wirklich die Freiheit. Und früher war es mal der sogenannte Freitag, das ist schon lange nicht mehr so. Das heißt, du nimmst dir die Zeit, wenn es dann für dich Sinn macht und blockst es auch. Steht im Kalender, ist drin, Punkt. Da muss es schon Gründe geben, dass man dich da rausnimmt, weil du weißt selbst, wenn man an einem Tag dann plötzlich 5 verschiedene Termine bekommt mit 6 Themen, das Umwechseln von A nach B nach C nach D ist teilweise ja auch wirklich nicht effizient. muss man dazu sagen. Und das kann auch nicht jeder.
Ja, genau. Und interessant finde ich, weil gerade, wo wir so ein bisschen, wenn ich das reflektiere, in die Konzernsicht gucke, da gibt es tatsächlich auch so was wie Bonuspunkteprogramme, wo jeder Mitarbeiter verpflichtet ist, über das Jahr bestimmte Weiterbildungspunkte zu sammeln. Die haben dann einen Katalog, dann geben wir zum Beispiel irgendwas im Rahmen von Power BI da rein und wenn sie an diesem Kurs teilgenommen haben, dann wird das entsprechend festgehalten, genauso wie du es im Prinzip sagst und eben dann auch, um dann wirklich am Ende des Jahres zu gucken, wie hat sich der Kollege entwickelt und an was hat er auch an Maßnahmen teilgenommen. Also es wird schon erwartet, dass du eine gewisse Art Punktzahl im Rahmen des Weiterbildungsprogramms gemacht hast und dich da nicht so ganz so entziehst. Also es gibt tatsächlich so ein bisschen, wo so ein bisschen Nachdruck auch nochmal mit erzeugt wird, weil es ist natürlich auch wieder der Punkt, dass du ein Angebot schaffst. Aber das muss ja auch angenommen werden und du musst vielleicht auch ein bisschen Leute dazu treiben. Man hofft immer ganz gerne, dass die Leute selber Interesse haben und es selber machen wollen, aber man muss ja immer wieder nochmal so ein bisschen mehr Rückendeckung auch mitzugeben und so weiter und die Führungskraft, die sich vielleicht mehr freut, wenn du direkt am Kundenprojekt arbeitest und dem ist fast schon, ja, weiß nicht, wie gesagt, das sind immer so Kennzahlen, Ziele, die derjenige hat und vielleicht ist ihm das Weiterbildungsprogramm bei dir nicht so wichtig, wenn er eigentlich mit deiner Arbeit zufrieden ist und würde lieber mehr Umsatz machen, wenn das sein Ziel ist. Also das steht ja auch immer wieder gegeneinander an der Stelle und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, dann doch eine Art Regulierung zu finden und dann eben auch wirklich diesen Raum zu schaffen und dafür zu sorgen, dass Leute den in Anspruch nehmen oder ein bisschen zu ihrem Glück gepusht werden, weil wenn du dann deine Pflichtpunkte hast und guckst in den Katalog rein und sagst, boah, interessieren tut mich das alles nicht so richtig, wobei doch das könnte ich mir mal angucken, das klingt interessant, dann kriegst du vielleicht auch Wissen, wo du sonst sagen würdest, ich nehme nur aus dem Katalog das, was mir direkt in meiner täglichen Arbeit hilft und übersiehst vielleicht auch gewisse Punkte und beschäftigst dich vielleicht auch ein bisschen mehr, wie du dich breiter aufstellen kannst und Wissen reinbringen kannst. Was mich aber noch zu einem Punkt bringt, du hattest das eben mit dem Thema Änderung, dass man ja auch immer merkt, dass innerhalb Projekts etwas sich ändert, dass man agil, dass etwas nicht passt, dass man eine Codezeile ändern muss. Hatten wir jetzt letztens auch im Gespräch, auch wieder mal mit Ulrich zusammen, dass sich doch relativ viel von dem Punkt, wo man gestartet ist, über den Projektverlauf verändert hat. Fand ich aber selber noch sehr interessant, weil ich gesagt habe, dann auch so aus meiner Erfahrung in der agilen Methodiken, innerhalb eines Sprints ist erstmal der Sprint safe und es wird keine Änderung innerhalb des Sprints gemacht. Also auch das vielleicht mal wieder so ein bisschen als Wissens hingeben. Ja, es kann sich verschiedenste Sachen ändern, aber wenn man mal so ein Ziel erreichen will, und das ist ja das gerade, was wir im Rahmen der Sprints machen, dass man so kleine Bausteine macht, dieser eine Baustein muss erstmal abgeschlossen sollte abgeschlossen werden, weil sonst ist man immer wieder nur, ah nee, passt noch nicht und wieder noch innerhalb der Sprints am Ändern und kommt nicht zu diesem lauffähigen Teil. Das heißt, ich muss ja erstmal gucken, dass ich in einem Sprint ein Scope entwickle, was ich erreichen kann und nachdem ich diesen Scope erfüllt habe oder das lauffähige Teil habe, dass ich erst dann wieder in die nächsten Sprints reingehe und dass man nicht immer kontinuierlich dazwischen ändert und nie wirklich zum Ende kommt. Also auch da dieser geschützte Bereich und wie du schon gesagt hast, auch eine Mindset-Sache im Rahmen von so agilen Vorgehensweisen. Wenn ich nach einer bestimmten Anzahl an Sprints ein Ergebnis erreicht habe, was nicht vorher meine Zielbildbeschreibung war, aber durch alle Veränderungen oder so, das ist, was ich heute brauche und ich brauche keinen weiteren Sprint oder keine Feature-Erweiterung, dann ist auch das Thema zu Ende. Hatte das mal damals vor zig Jahren im Rahmen vom Projektmanagement mitgenommen auf so einer Event, wo das jemand vorgestellt hatte, der hat gesagt, wir hatten Dienstleistern damit beauftragt, wir wollten eine bestimmte Sache haben, jetzt haben sich die rechtlichen Normen geändert und wir brauchten X Features nicht mehr, aber der entsprechende Dienstleister hat darauf bestanden, sie trotzdem zu liefern, weil sie ja ursprünglich mal in der Spezifikation vereinbart waren und er natürlich auch diese Stunden leisten wollte. Aber genauso geht's halt auch in die andere Richtung rein. Wenn ich am Anfang denke, das Thema ist ganz einfach und nach kommt immer mehr Komplexität in das Projekt rein, weil sich auch Rahmenbedingungen ändern, gesetzlich, fachlich, egal, weil man sich mehr mit der Thematik beschäftigt und immer größer wird, muss man auch da sagen, dann brauchen wir halt ein paar Sprints mehr oder es wird halt mehr, als wir ursprünglich vereinbart haben. Ein paar Sachen kann man vielleicht sagen, okay, ob ich jetzt von A auf B springe, das macht keinen großen Aufwand, dann ist es mit included. Aber wenn dann plötzlich doch gesagt wird, ich muss eine Weiche machen und muss Variante A, B, C ausprogrammieren, dann ist halt plötzlich doch ein größerer Aufwand da und dann muss halt auch entsprechend nachjustiert werden. Und das ist, ja, wie gesagt, wir wollen viele Sachen, wollen wir ganz gerne agil sein, aber auf der anderen Seite steht auch immer wieder das große Bild und das vielleicht auch dann wieder bei der Wissensvermittlung, man peilt so einen Punkt an, wo man vielleicht wissenstechnisch hin will und auf der Strecke merkt man, ach nee, ich will doch ganz in eine andere Richtung und passt es wieder an, aber dennoch denke ich mal, dass so bestimmte Punkte mit durchgearbeitet werden müssen. So, mein kleines Plädoyer zur Agilität. Möchtest du noch was anfügen oder packen wir zusammen für den Nachhauseweg?
Gib mir nur eine Kleinigkeit dazu, weil bevor ich jetzt noch einen kleinen Monolog wieder dazu führe, ich würde das Thema Agilität im Projekt und wenn du so willst, Scope-Änderung eines Projektes, eines Teilprojektes, eines Teilbausteins, ich glaube, da können wir gerne nochmal zu sprechen. Da würde ich mir fast eine neue Folge zu wünschen, denn allein da könnte ich viel erzählen, denn es macht jeder Kunde anders, jedes Thema ist anders und je nachdem, in welchem Fachbereich man ist, auch ne, ob Marketing, Vertrieb oder Finanzen, ist es durchaus unterschiedlich und da gibt es wirklich große Unterschiede. Insofern lass uns die drei Dinge für den Nachhauseweg versuchen. Ja, und wenn du magst, fange ich einfach mal an. Das ist eine ganz einfache Sache. Ich wünsche mir von den Menschen da draußen, dass sie wirklich einen Punkt für sich mitnehmen. Tauscht euch aus, seid offen und seid nicht traurig, wenn euer Thema, was ihr anderen mit auf den Weg geben möchtet, sei es in irgendwelchen Wissensrunden und es hat kein Interesse, kann ja auch durchaus sein, dass vielleicht das Thema nicht gut genug beschrieben ist oder der Kollege, die Kollegin vielleicht gerade an dem Thema nicht dran sein kann, weil das Interesse nicht passt oder ähnliches. Manchmal muss man es vielleicht nachschärfen oder leicht ändern. Also auch hier, Scope-Änderung kann durchaus mal ein Sinn sein, wenn man Wissensvermittlung machen möchte. Und dann, ansonsten muss man sich halt einfach mal anschauen, was gibt's denn sonst noch auf der großen, weiten Welt im Austausch mit den Kollegen und Kolleginnen. Aber ich würde mir immer wünschen, offen bleiben und nicht alles festhalten, was man weiß. Denn man merkt erst, wenn man sich mit den Kollegen austauscht, was man wirklich an Wissen schon hat und was die anderen mitbringen. Das ist wirklich toll. Kann ich immer nur sagen, offen sein.
Jo, sehe ich genauso. Das, was mich wieder ein bisschen mehr rumtreibt, ist dann wieder diesen Raum zum Lernen. Das finde ich auch ganz interessant, was du gerade eben angesprochen hast, weil ich würde sagen, ich lebe auf dem Land. Bei mir sind auf dem Land nicht so viele Meetups. Das heißt, ich müsste in weiteren Regionen gucken und das ist ja eben auch der Punkt des Austausches. Ich kann mich in meiner Organisation austauschen. Ich kann mich aber auch auf Events austauschen. Da muss ich gucken, wo solche Events sind. Es gibt kleinere Formate wie User Groups und Meetups, kann ich auch immer sehr gut empfehlen. Und es ist auch so, dass man einfach heutzutage in Social Media Zeiten mal einfach seine Meinung so rausposten kann. Also man muss immer wieder gucken, was ist der passende Raum zum Lernen. Es muss nicht einem alles schmecken, sondern man muss so seinen Weg finden. Und da ich würde auch eine gute Mischung tippen. Und deswegen, Raum des Lernens ist etwas, was man sich immer mal wieder vor Augen führen sollte, wie man sowas schaffen kann. Dann hast du den dritten Punkt.
Ich würde das fast noch aufgreifen mit dem Raum des Lernens. Also mit Hilfe der Medien, die wir heute im Einsatz haben, sei es Teams und früher war es Skype und was es da alles gibt und sei es WebEx-Meetings. Es gibt so viele Plattformen, wo man sich austauschen kann und du musst nicht immer von Berlin nach Hamburg oder von Köln nach Düsseldorf oder sonst wohin fahren. Du schaffst es tatsächlich auch im Raum. Natürlich, ich muss ehrlich sagen, ich finde Meetings vor Ort im Austausch mit Kollegen, Kolleginnen abends noch vielleicht bei einer Pizza zusammensitzen und weiter diskutieren und austauschen, ist einfach unschlagbar. Also eine gesunde Mischung findet man und bei uns ist dieser Raum dafür auch tatsächlich geschaffen. Das heißt, wenn wir Meetings machen, treffen wir uns auch, denn es ist immer noch viel effizienter. Die Vorbereitung kannst du remote und sonst was machen, aber das wirkliche Austauschen und Machen, da gibt's einfach nichts, was wirklich für live als Ersatz gilt. Da gibt es wirklich nichts, da kann ich nichts anderes sagen. Und ich kann dir auch immer nur eins sagen, wenn man sich mit den Kollegen im Büro trifft, es gibt immer einen Punkt, den man vielleicht mal bespricht. Und so ein kleiner Hint ist manchmal ganz hilfreich, ist besser als 15 Meetings in Teams. Also absolut unschlagbar. Ne? On-Premise schlägt Cloud in diesem Fall. Markus, möchtest du noch irgendwas dazu ergänzen?
Ja, jemanden, wenn man sich noch mal ein bisschen in dem Bereich rumtummelt, sollte man vielleicht mal beim Stefan Werner vorbeischauen. Ist gar kein Berater in dem Sinne, aber den hatten wir zum Beispiel auch auf unserer Daten-WG. Und was der so treibt, und wenn man so ein bisschen mehr an schlechtes Gewissen haben möchte, also ich erinnere mich an einen Post, wo er so sagte, ich wurde gefragt, wie ich mir eigentlich so viel Wissen aneignen kann. Ich gucke abend halt kein Fernsehen, sondern mache Podcasts mir anhören und so weiter, und selber erzeugte auch sehr viele Lerninhalte für die Finanzverwaltung, wo man jetzt auch wieder einen Post sieht, wo er mal so zeigt, wie sie mit anderen Dozenten so einen Trainingsbereich ausarbeiten oder wie man sowas auch online bereitstellen kann. Also da ist ganz viel, und ich glaube, was man bei ihm sieht, ist einfach diese Eigenmotivation, so einen Raum zu schaffen, Wissen zu vermitteln, und wer da doch tatsächlich Bock drauf hat, sollte sich vielleicht mal von ihm inspirieren lassen.
Das nehmen wir als Goodie mit, und ich finde es total toll, dass du das angesprochen hast, weil dieses Thema Eigenmotivation ist etwas, ohne das geht es einfach nicht.
Genau, so sehe ich es auch. Also dann, bis dahin, ciao.
Ciao, Markus. Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst.
Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Markus
und Andreas.